ARD Sounds.
Der Krieg im Iran ist noch nicht beendet. Auch im Libanon gehen die Angriffe weiter. Die Welt blickt auf den Nahen Osten, nur nicht ins Westjordanland. Dort in der Westbank steigt und steigt die Gewalt und auch die Zahl der getöteten Menschen. Denn jüdische Siedler greifen immer gezielter Palästinenserinnen und Palästinenser an. Warum gerade jetzt? ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann reist immer wieder ins Westjordanland und nimmt uns heute dorthin mit, zu den Menschen, ihrer Trauer und ihren Ängsten. Und sie erklärt uns, welche Strategie die israelische Regierung gerade in der Westbank verfolgt. Hallo Sophie.
Ja, hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Donnerstag, der 7. Mai.
Wir sind da zu einem Dorf im südlichen Westjordanland gefahren. Das ist eine sehr hügelige Landschaft, im Moment noch sehr grün. Und was mir mittlerweile auffällt, ist, dass da entlang der Straßen überall israelische Flaggen sind und das mitten im palästinensischen Westjordanland. Also das ist von Israel besetztes Gebiet und dieser Gebietsanspruch, der wird auch immer offensichtlicher markiert. Und wir sind dann in dieses kleine Dorf gekommen. Dort haben Männer gemeinsam getrauert und im Kreise dieser Männer saß Mohammed Shanaran, der Vater eines jungen Mannes, der zwei Tage davor getötet wurde, wie er uns das berichtet hat. Und dieser Vater, Mohammed Shanaran, hatte selbst noch einen Verband am Kopf. Er hatte eine Kopfwunde. Und er hat uns dann zu dem Ort geführt, wo das passiert ist. Und er hat uns berichtet, dass Siedler am Nachmittag mit ihren Rindern auf ihr Ackerland gekommen seien und die Dorfbewohner dann versucht hätten, diese Siedler zurückzudrängen. Und dass daraufhin ein Siedler ihn verfolgt habe, auf den Kopf geschlagen habe. Er sei dann zu Boden gefallen und dann sei sein Sohn Amir dazu gekommen, um ihn zu schützen. Und dann habe der Siedler auf ihn geschossen. Sein Sohn wurde durch diesen Schuss getötet und ein anderer Sohn wurde noch verletzt. Und der Vater hat mich oben auf den Hügel geführt, wo das passiert ist. Und da konnte man noch das Blut am Boden sehen, getrocknetes Blut. Und er hat mir ein Video gezeigt, was die Dorfbewohner aufgenommen haben von dieser Situation. Und darauf kann man einen Mann in grüner Militäruniform sehen, der schwer bewaffnet war, und eben am Boden den toten Sohn.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die Siedler gesprochen, jüdische Siedler, die illegal im Westjordanland Land besetzen. Lass uns noch mal kurz aufdröseln, wie die Lage im Westjordanland ist.
Kleiner Exkurs, eher stichpunktartig, darüber wurden ganze Bücher geschrieben. Sehr wichtiges Datum 1967. Im sogenannten Sechstagekrieg hat Israel damals das Westjordanland von Jordanien erobert und seitdem besetzt. Und dann in den 1990ern gab es die Oslo-Abkommen und da wurde das Gebiet aufgeteilt. Und seitdem ist das so eine Art Flickenteppich aus den sogenannten A-, B- und C-Gebieten. In den A-Gebieten ist die palästinensische Autonomiebehörde verantwortlich für Sicherheit und Verwaltung. Das ist ungefähr 20% des Westjordanlandes, vor allen Dingen die Städte Ramallah zum Beispiel. In den B-Gebieten ist das gemischt. Also die palästinensische Autonomiebehörde ist verantwortlich für die Verwaltung und das israelische Militär für die Sicherheitskontrolle nochmal ungefähr 20%. Und die C-Gebiete, die sind komplett unter direkter israelischer Kontrolle. Und da sind auch hauptsächlich diese israelischen Siedlungen. Da leben mittlerweile rund eine 500.000 Siedlerinnen und Siedler, viele auch schon sehr lang. Und die Regierung von Netanyahu hat den Ausbau, die Erweiterung von Siedlungen da auch nochmal massiv vorangetrieben in den letzten Jahren. Und durch die Siedlungen, das muss man sich so vorstellen, in der Regel sind das so ja, kleine oder auch mittlerweile ziemlich große Orte bis Städte. Ich sage immer, die sehen aus wie so Monopoly-Häuser oben am Berg, so eine Kette von ziemlich gleichförmigen Häusern, rotes Dach, weiße Wand. Das sind so die klassischen Siedlungen. Und dann gibt es aber auch sogenannte Siedlungsaußenposten. Die sind sogar nach israelischem Recht illegal. Das sind manchmal einfach nur Container, wo Siedler, oder sind es oft junge Männer, sogenannte Hilltop-Youth manchmal auch, sich dann einfach ja, auf einen Hügel niederlassen, dort hinsetzen und einen Container aufbauen und sich dieses Land einfach aneignen und im Zweifelsfall Menschen von dort auch vertreiben.
Und jetzt hast du uns gerade erzählt, es kommt da immer wieder zu Konflikten, wie in dem konkreten Fall, den du uns geschildert hast. Konntest du denn in dem Fall, wo eben der Vater angegriffen wurde, ein weiterer Sohn und einer seiner Söhne auch gestorben ist dann in der Folge, konntest du da mit der Gegenseite, mit Siedlern, Siedlerinnen sprechen?
Ja, die Frage ist ja da so ein bisschen, wer ist denn die Gegenseite? Mhm. Weil das eben ein Mann in Uniform war, habe ich dann zum einen beim israelischen Militär nachgefragt und habe versucht, mit Siedlerinnen und Siedlern zu sprechen. Ich bin da nochmal hingefahren, direkt gegenüber von dem Ort, wo das passiert ist, diesem Hügel. Und ich habe dann tatsächlich dort mit Siedlern sprechen können.
So the settlements, like in Susia and all around the place here, wants quiet, wants to just live their life.
Ein Mann, der hat alles bestritten.
I don't want to see any videos.
Der wollte auch das Video nicht sehen. Der hat gesagt, das hat keine Aussagekraft für ihn. Die Siedler seien dort alle friedfertig. Und dann habe ich eine junge Frau angesprochen, die mit ihren Kindern dort war. Und die hat diesen Siedlerangriff sogar auch direkt bestätigt und gesagt, das findet sie richtig. Und dann ist sie nochmal auf mich zugekommen. Und da blieb mir dann wirklich... Also da blieben mir die Worte weg. Hat sie dann vor laufender Kamera zu mir gesagt,
It's my brother-in-law. Okay, so what?
Das war mein Schwager, der da geschossen hat und ich bin stolz auf ihn.
Good job. Good job. I'm proud of him. I'm really proud of him.
Okay, das ist ja schon irgendwie eine krasse Aussage, die sie da macht, ne? Weil im Grunde steckt da ja drin, ich bin stolz auf ihn. Das ist in Ordnung, dass da jemand gestorben ist, ein Palästinenser. Ist das eine Haltung, auf die du oft triffst, wenn du mit Siedlern und Siedlerinnen sprichst?
Es ist natürlich eine sehr extreme Sicht, sehr radikal. Und sie hat dann auch noch gesagt, als Begründung dafür, das seien alles Monster.
Yeah, yeah, they monster, they love Hamas. All of them love Hamas. They love them.
Die würden alle Hamas lieben.
If they can, they do the Shvila Asiri Gampo.
Und wenn sie könnten, würden sie den 7. Oktober nochmal wiederholen. Und das rechtfertigt aus ihrer Sicht diese Gewalt. Das sind natürlich krasse Aussagen.
7. Oktober, wir erinnern uns alle, der Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, 2023 war das. Und dabei sind ja 1200 Menschen gestorben.
Und rund 250 Menschen als Geiseln verschleppt worden. Also schlimmster Angriff auf Israel in der Geschichte des Landes. Und also diese Sicht, aber das, was sie da sagt und die Menschen, das sind alles Monster, die lieben die Hamas, das sind natürlich schon sehr krasse Aussagen, auch sehr entmenschlichende Aussagen, muss man dazu sagen. Und das ist eine sehr radikale Sicht und es ist ein Teil, ein kleiner Teil der Siedler, der tatsächlich auch gewaltbereit ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Gruppierungen unter diesen rund eine halbe Million Siedlern im Westjordanland. Viele leben auch in großen Siedlungen nahe an Israel, einfach weil es dort günstiger ist. Viele leben auch schon seit Generationen dort. Aber es ist schon so, dass Siedler das als ihr Recht sehen, dort zu leben. Jüdisches Land, das hat auch sie gesagt. Auch wenn Siedlungen und die Besatzung völkerrechtswidrig sind. Und dann gibt es halt diejenigen, die das mit Gewalt durchsetzen wollen. Und das hat seit dem 7. Oktober im Schatten des Gaza-Krieges massiv zugenommen.
Und wenn du sagst, das nimmt zu, die Gewalt, lässt sich das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Gibt es irgendeine Stelle, die das erfasst?
Ja, also es gibt da viele Menschenrechtsorganisationen, die Vereinten Nationen auch, die das dokumentieren. Allein in diesem Jahr 700 Siedlerangriffe laut Vereinten Nationen. Das sind dann ganz unterschiedliche Arten von Angriffen. Also zum Beispiel kann es sein, dass Siedler Häuser anzünden, Autos, Olivenbäume war ein großes Thema bei der Olivenernte, Palästinenser bedrohen oder eben erschießen, wie in diesem Fall. Allein in diesem Jahr laut palästinensischen Angaben schon 15 getötete Palästinenser im Zusammenhang mit Siedlerangriffen. Letztes Jahr waren es 14. diese Gewalt drückt sich in ganz unterschiedlichen Formen aus. Kann auch sein, dass Menschen einfach in ihrem täglichen Leben schikaniert werden, terrorisiert werden, Siedlerstraßen blockieren. Ich war zum Beispiel vor kurzem wieder in dieser Gegend, dort im südlichen Westjordanland, wo Siedler den Fußweg von Schülern zur Schule mit einem Stacheldrahtzaun blockiert haben. Oft ist diese Siedlergewalt eben auch dort in solchen Gegenden, wo palästinensische Communities besonders wenig geschützt sind. Hirten-Communities, die leben in einfachen kleinen Orten, exponiert. Und ja, dadurch wurden Communities auch schon vertrieben. Laut B'Tselem, das ist eine israelische Menschenrechtsorganisation, rund 4000 Palästinenserinnen und Palästinenser, die wegen solcher Gewalt ihre Ortschaften verlassen haben. Seit dem 7. Oktober 2023.
Warum nimmt das seitdem so zu?
Also es wird oft, das haben wir auch schon bei der Frau gehört, als Grund genutzt, um zu sagen, wir fühlen uns so bedroht, wir müssen uns verteidigen. Also aus der Sicht dieser Siedler ist das Selbstverteidigung. Mhm. So rechtfertigen die diese Angriffe.
Und ist das denn berechtigt? Gibt es messbar hohe Gewalt durch Palästinenser und Palästinenserinnen aus dem Westjordanland?
Es kommt immer wieder auch zu Angriffen von Palästinensern im Westjordanland. Zum Beispiel auf Autos von Siedlern oder auf Soldaten an Straßensperren und Checkpoints. Es gibt auch militante palästinensische Gruppen, vor allem in Flüchtlingslagern in Städten. Die sehen das als Widerstand gegen die israelische Besatzung. Für Israel ist das Terror. Mit Blick auf die Siedlerangriffe, zum Beispiel wie jetzt in unserem Fall im südlichen Westjordanland, in diesem sehr ländlichen Gebiet, wo die Menschen sehr wenig geschützt sind, da ist der Vorwurf von Menschenrechtsorganisationen, auch israelischen, dass gewaltbereite Siedler das als Vorwand nutzen und auch die Tatsache ausnutzen, dass die Welt wegen der Kriege woanders hinblickt, um Palästinenser zu vertreiben und um sich so unbeachtet weiter Land anzueignen.
Du hast es vorhin, als wir über diese ABC-Gebiete gesprochen haben, ja erwähnt, das israelische Militär ist vor Ort. Und ich frage mich, wenn ich das so höre, was du erzählst, gibt es dann eigentlich niemanden, der da eingreift? Also es hört sich ja ein bisschen nach, in Anführungsstrichen, Wildwest an. Siedler und Siedlerinnen vor allem agieren, wie sie möchten. Werden die nicht irgendwie gestoppt, kontrolliert?
Das ist auf jeden Fall mittlerweile die Wahrnehmung von den Menschen vor Ort, von Palästinenserinnen und Palästinensern. Und ja, eigentlich müsste das Militär eingreifen, das kommt aber oft zu spät, lässt Gewalt geschehen. Ich konnte das auch selbst schon beobachten. Und auch Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten, die vor Ort sind, die berichten das immer wieder, dass das Militär dann eher Siedler schützt und Palästinenser stattdessen festnimmt. Und oft sind Soldaten auch selbst Siedler und manchmal weiß man gar nicht, mit wem man es dann da eigentlich zu tun hat. Also sind das jetzt tatsächlich israelische Soldaten im Dienst oder sind das Siedler, die eine Uniform angezogen haben, weil sie Reservisten sind und da möglicherweise eigenmächtig handeln? Oder ist das das Security-Team von der Siedlung, das verschwimmt so alles? Und in dem konkreten Fall war das jetzt so, also bei dem jungen Palästinenser, der erschossen wurde, ich habe da ja nochmal beim Militär nachgefragt, und das hat gesagt, dass es eine Untersuchung angeordnet habe, weil eben ein Reservist geschossen habe. Aber da sagen israelische Menschenrechtsorganisationen, das kann man auch immer wieder beobachten, da sei wenig zu erwarten. Das Hauptproblem ist einfach, dass gewaltbereite Siedler da oft kaum Konsequenzen zu befürchten haben.
What we're seeing again is a total cooperation between the Israeli army and the state authorities and the settlers. They becoming practically one.
Und darüber habe ich mit Shai Parnes gesprochen, der ist von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem. Und der wirft der Regierung im Prinzip vor, dass es da eine komplette Kooperation gibt zwischen Armee, Behörden, Siedlern und dass das Ziel sei, so viel palästinensisches Land wie möglich zu nehmen.
The entire purpose of the Israeli system and the Israeli state is to take as much Palestinian land as possible with as less Palestinian living in it as possible.
In dem Kontext sollten wir auch erwähnen, dass es gerade einen Bericht in der israelischen Tageszeitung Haaretz gab, wonach der israelische Armeechef im Westjordanland, Avi Blut, selbst zugegeben habe, dass das israelische Militär dort diskriminiere, also einen Unterschied mache darin, wie es gegen Palästinenser und Juden, die Steine werfen, vorgehe. Demnach habe er gesagt, es habe tiefgreifende soziale Folgen, wenn Soldaten auf Juden schießen würden.
Da Das Militär ist also nicht die neutrale Instanz, die dort alle gleichermaßen schützt, Gewalt verhindert. Wie sieht's denn mit der israelischen Regierung aus? Wie gehen der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seine in Teilen rechtsextreme Regierung mit der zunehmenden Siedlergewalt um?
Netanyahu hat das zuletzt auch mal angesprochen, aber dieses Problem eher klein geredet, hat von einer Handvoll von Kids gesprochen, auch nicht von Siedlern. Und der Vorwurf von Organisationen wie B'Tselem ist eben, dass die Regierung von Netanyahu das letztlich dulde, weil diese gewaltbereiten Siedler damit auf eine andere Art und Weise Vertreibung, Landnahme und Annexion vorantreiben. Und israelische Siedler fühlen sich ermächtigt durch die ultrarechte Regierung von Netanyahu, in der eben auch rechtsextreme Siedler sitzen. Und was wahrscheinlich auch noch ein Faktor ist, in Israel stehen Wahlen an, Ende Oktober 2026. Ob diese rechtsextremen Siedler dann wieder an die Regierung kommen, who knows? Aber es kann sein, das ist eine Vermutung, dass sie jetzt noch Fakten schaffen wollen, noch Hügel besetzen wollen, soweit das eben noch möglich ist.
Weil dann sozusagen Regierungswechsel anstehen könnte zu einer Regierung, genau, die nicht ganz so extrem in ihren Positionen ist?
Die möglicherweise dagegen vorgeht. Das könnte sein.
Und sag mal, die Regierung und die Siedler, ist das eher, ich sag jetzt mal, ein informelles Zusammenarbeiten oder zeigt sich diese Unterstützung der Regierung für das, was Siedlerinnen und Siedler tun, unter Umständen ja auch gewaltsam, zeigt sich das auch in irgendwelchen offiziellen Akten, Schriften, Äußerungen?
Also das, was die Regierung ganz stark vorantreibt, ist der Ausbau von Siedlungen und auch die Legalisierung von illegalen Siedlungsaußenposten. Und das sind oft einfach nur Container, damit fängt es manchmal einfach an. Und oft sind das tatsächlich sehr radikale und manchmal eben auch gewaltbereite Siedler, die in diesen Außenposten sind und sich so sogar nach israelischem Recht illegal Land aneignen. Und das wird dann nachträglich oft auch legalisiert von der israelischen Regierung. Und sie fühlen sich dadurch ja legitimiert und auch bestätigt.
Und illegal ist das Ganze ja auch, weil im Juli 2024 der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten festgehalten hat, die Besetzung der palästinensischen Gebiete, unter anderem im Westjordanland, ist völkerrechtswidrig. Eigentlich hieß es da auch 2024 schon, Israel muss sich binnen eines Jahres zurückziehen. Passiert ist ja nach allem, was ich bei dir höre, nicht so viel. Und wir leben ja auch irgendwie gerade in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, das Völkerrecht spielt nicht mehr so eine richtig große Rolle, steht da vor allem auf dem Papier. Heißt das, die israelische Regierung ignoriert im Grunde dieses höchste UN-Gericht, das IGH?
Ja, die lehnt das auch komplett ab, dieses Gutachten. Bezeichnet das als einseitig, politisch motiviert, weist auch darauf hin, dass das nicht bindend sei. Die erkennen das einfach nicht an. Aus israelischer Sicht ist das nicht besetztes Gebiet, sondern Judäa und Samaria. Das sind die biblischen Begriffe und damit beziehen sich viele auf mehr als 3000 Jahre jüdische Geschichte. Das Land gehöre Juden, was aus palästinensischer Sicht palästinensisches Land ist und aus der Sicht des Völkerrechts illegal besetztes Gebiet. Weil wenn man in Israel Schulbücher aufschlägt oder sich Landkarten anschaut, dann ist es in der Regel so, dass das palästinensische Westjordanland nicht als solches von Israel klar abgegrenzt ist, sondern dass das als Judäa und Samaria bezeichnet wird.
Well, I'd like to give you first an overview of where Israel is. This is the Middle East, and this is the entire Arab world, and this is Israel. It's one of the world's tiniest countries.
Netanyahu, den habe ich das mal auf einer Pressekonferenz sagen hören und zeigen sehen auf einer Karte.
It goes from the river is right here, that's the Jordan River, to the sea, the Mediterranean Sea.
Und der hat da selbst von dem Gebiet zwischen the river and the sea gesprochen.
Also vom Jordan, ganz im Osten des Westjordanlandes, bis ans Meer bei Gaza. Das ist ja eine politische Parole, die sonst oft im pro-palästinensischen Kontext genutzt wird, um zu sagen, das ganze Gebiet sei im Ursprung palästinensisch, im krassen Extrem auch so verstanden, dass man Israel von der Landkarte radieren möchte. Und Netanyahu dreht das jetzt also um und sagt, das sei alles israelisches Land.
Das ist hier die Sicht. Und die Menschen, also das muss man auch dazu sagen, es gibt viele Siedlerinnen und Siedler, die sind da aufgewachsen, deren Eltern sind, also wenn du jetzt mal meine Generation nimmst, die sind da aufgewachsen, deren Eltern sind da aufgewachsen, die kennen das gar nicht anders. Für die ist das vollkommen selbstverständlich, dass sie da leben, das wird nicht in Frage gestellt.
Und gilt das dann auch für die Menschen, die sich jetzt nicht im Westjordanland, sondern innerhalb Israels aufhalten? Also ist das, was du da eben beschrieben hast, auch dort so Common Sense? Man nimmt die Siedlungspolitik der Regierung hin, hält die für richtig und die Gewalt, ja, die passiert halt, ist nicht so schlimm?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also diese Siedlergewalt ist nicht unbedingt immer ein großes Thema, in letzter Zeit schon etwas mehr. Vor allen Dingen dann, wenn es krasse Videos gab. Die werden dann auch im Fernsehen hier gezeigt. Oder auch wenn jüdische Aktivisten, die da waren, attackiert werden, weil es gibt oft sogenannte Protective Presence Aktivisten, die hoffen, dass sie durch ihre Anwesenheit als jüdische Israelis dafür mehr Sicherheit sorgen können. Aber auch die werden mittlerweile von Siedlern immer wieder attackiert. Und das sorgt dann schon auch für Aufmerksamkeit. Und es gab zuletzt auch hier in Tel Aviv eine Demo gegen Siedlergewalt. Aber im Vergleich zum ganzen Land ist das eher klein, diese Bewegung, die da sehr, sehr kritisch ist. Und wenn wir auf das Thema Siedlungspolitik, Besatzung an sich schauen, dann ist die Gruppe in der israelischen Bevölkerung, die kritisch gegenüber der Siedlungspolitik und der Besatzung steht, immer, immer kleiner geworden in den letzten Jahren. Nicht erst seit dem 7. Oktober, aber besonders seit dem 7. Oktober ist auch eine große Mehrheit in Israel gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Ein palästinensischer Staat wird von den meisten einfach als Bedrohung gesehen.
Das heißt ja dann, dass im Grunde, wenn überhaupt, nur von internationaler Ebene irgendwie Druck ausgeübt werden könnte. Gibt es denn Versuche da, das völkerrechtswidrige Vorgehen von Israel irgendwie zu sanktionieren?
Also es gab zum Beispiel Sanktionen gegen vereinzelte Siedler, die erhoben wurden, 2024 auch von der EU. Das war dann auch Thema hier. Aber letztlich hat das nichts geändert. Also nur mal ein Beispiel, Inon Levy, ein jüdischer Siedler im Süden des Westjordanlandes, da genau in dieser Gegend, wo ich jetzt letztens auch wieder war, der wurde sanktioniert und so anderthalb Jahre später dann für einen tödlichen Angriff auf einen Palästinenser verantwortlich gemacht. Also das hat nichts geändert, dass der sanktioniert wurde.
Was heißt das, er wurde sanktioniert?
Also das kann dann zum Beispiel bedeuten Einreiseverbot in die EU, Einfrieren von Vermögen, Verbot von Geschäften mit EU-Bürgern. Aber das hat letztlich keinen großen Unterschied gemacht. Also das waren sehr vereinzelte Sanktionen, die waren nicht systematisch. Und wenn man mit den Menschen vor Ort spricht und auch Menschenrechtsorganisationen, die sagen, es braucht da eigentlich was Systematisches. Ja, Palästinenserinnen und Palästinenser dort, die fühlen sich ausgeliefert, alleingelassen. Und das hat auch der Vater von diesem erschossenen jungen Mann, Mohammed Shanaran, zu mir gesagt.
Kann es sein, dass sich da gerade niemand so richtig intensiv drum bemüht, dass das auch daran liegt, dass die Welt gerade eben in Anführungsstrichen beschäftigt ist mit Gaza, mit dem Libanon, mit dem Iran und dann das Westjordanland da in Anführungsstrichen so ein bisschen hinten runterrutscht?
Ja, so nehmen die Menschen das dort natürlich wahr, dass sie das Gefühl haben, dass im Schatten all dieser Kriege, Vertreibungen und Annexionen auch durch Gewalt vorangetrieben wird. Das ist schon die Wahrnehmung. Und es gibt zwar immer wieder Warnungen und es gibt immer wieder internationale Kritik, aber die Leute sagen halt, ohne dass darauf auch wirklich Konsequenzen folgen, ändert das nichts.
Sophie, die Fronten sind ja ziemlich verhärtet, so wie du das schilderst. Wie gehst du damit journalistisch um? Wie gelingt es dir trotzdem, beides abzubilden?
Ich glaube, es ist wichtig, die Situation da schon ganz deutlich zu machen. Also das ist völkerrechtlich illegal besetztes Gebiet. Und wenn wir jetzt mal beim Thema Siedlergewalt bleiben, dann spreche ich mit den Opfern. Aber ich versuche natürlich auch mit den Siedlern zu sprechen. Was sagen die dazu? Und dadurch darf aber keine False Balance entstehen, also keine falsche Ausgewogenheit. Also man muss schon deutlich machen, das sind Siedler, die völkerrechtswidrig Gebiet besetzen. Und auch wenn sie zum Beispiel sagen, wie einer, mit dem ich ja gesprochen hatte, so nein, diese Angriffe, die gibt's nicht, dann muss man schon auch deutlich machen, solche Vorfälle sind immer wieder dokumentiert durch verschiedene Menschenrechtsorganisationen. Also es reicht auch nicht, dann nur zu sagen, der sagt dies, der sagt das. Wir müssen auch den Kontext immer deutlich machen.
Und gibt es denn irgendeine Perspektive, irgendeinen Ausblick, wie sich an dieser Situation, wie sie jetzt gerade ist, etwas ändern könnte?
Also wenn wir konkret auf das Thema Siedlergewalt schauen, dann kann es schon sein, dass sich das ändert, dass eine neue Regierung da härter gegen vorgehen würde. Also Ende Oktober sollen hier Wahlen stattfinden. Die besten Chancen hat im Moment Naftali Bennett.
Der war ja 2021 bis 2022 schon mal Ministerpräsident.
Und der hat das Problem auch klar angesprochen. Nationalistische Gewalt von extremistischen Juden, so hat er das gesagt, verurteilt in Judäa und Samaria, sagt er allerdings. Und er hat gesagt, Polizei und Staatsdienst müssten entpolitisiert werden. Also es ist gut möglich, dass er da, wenn er die neue Regierung anführen würde, konsequenter gegen Siedlergewalt vorgehen würde. Aber, ich habe es gerade gesagt, er spricht da von Judäa und Samaria. Also er nutzt auch diese biblischen Begriffe, die eben auch von Siedlern genutzt werden, um ihren Gebietsanspruch, den religiösen Gebietsanspruch auch deutlich zu machen. Man braucht jetzt nicht davon auszugehen, dass es einen kompletten Politikwechsel, wenn jemand wie er in die Macht kommen würde, mit Blick auf die Siedlungspolitik geben würde. Er war der Vorsitzende des Yesha Councils. Das ist die Interessensvertretung der Siedler im Westjordanland. Also man kann davon ausgehen, dass auch er den Siedlungsbau weiter vorantreiben würde.
Danke, Sophie.
Vielen Dank dir, Nadja.
Ciao.
Tschüss.
Korrespondentin Sophie von der Tann hält euch auch weiterhin auf dem Laufenden, wie immer auf tagesschau.de. Und morgen blicken wir bei 11KM auf den Papst. Ein Jahr ist Papst Leo mittlerweile im Amt und als mächtigster Mann der katholischen Kirche ist er da auch schon aneinander geraten mit einem der mächtigsten Staatschefs, Donald Trump. Wie politisch ist dieser Papst und wie groß ist sein Einfluss? Das erzählen wir euch morgen. Autorin der heutigen Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenberg. Produktion Viktor Völzner-Beresch, Laura Picerno und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Bis bald. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk stellen in Buchgefühl jede Woche ein Buch vor. Und dieses Mal geht's um Die Vergiftung der Welt. Das ist ein Sachbuch der New York Times-Journalistin Mariah Blake, das von Ewigkeitschemikalien berichtet, sogenannten PFAS. Und von den harten Folgen, die diese Stoffe für alle haben, die ihnen stark ausgesetzt sind. Das geht von aggressiven Krebserkrankungen bis zu Missbildungen bei den eigenen Kindern. Blake hat mit den Opfern dieser Chemikalien gesprochen und erzählt ihre Geschichte. Alle Folgen von Buchgefühl gibt's in ARD Sounds und überall, wo ihr eure Podcasts hört.